Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Jule Reimer. Spätestens bei den langen Lkw-Schlangen entlang des Ärmelkanals kann derzeit ein jeder anschaulich sehen, dass Freihandelsabkommen enorme Vorteile haben können. Freihandel kann aber auch Nachteile mit sich bringen. Wie bei allen Verträgen kommt es vor allem auf das Kleingedruckte an. Sie haben es gehört, nicht umsonst wurde heute die ganze Nacht hindurch und wird auch jetzt am Weihnachtstag zwischen Briten und EU-Kommission gerungen. Und wir blicken deshalb heute mal auf das Freihandelsabkommen der EU mit Chile. Denn Kritiker sagen, das gefährde dort die Existenz indigener Völker und die Natur. Außerdem, in deutschen Haushalten gibt es ungenutzte Gegenstände im Wert von durchschnittlich rund 1.300 Euro. Das konnte eine Studie des Wuppertal-Instituts zeigen. Und warum wir uns so schwer tun, diesen Schatz zu heben, dazu gleich mehr. Und im Verbrauchertipp zeigen wir, wie Sie Brot frisch halten können, wenn Sie wie jetzt mehrere Tage mit geschlossenen Läden rechnen müssen. Die Europäische Union ist der drittgrößte Handelspartner Chiles und der wichtigste Investor im Land. Gleichzeitig exportiert Chile hauptsächlich Avocados, Lachs, Wein, Kupfer und Lithium in die Europäische Union. Bereits seit 2003 sind Chilenen und Europäer durch eine Art lockeres Freihandelsabkommen miteinander verbunden. Das soll derzeit modernisiert und vertieft werden, um weitere Handelsschranken abzubauen. Ähnlich wie beim Mercosur-Abkommen mit Brasilien und Co. kommt jedoch Kritik von Umweltschützern. Denn nach dem, was bisher bekannt ist, gibt der Verhandlungstext Investoren viele, aber der Bevölkerung wenige Rechte, sich gegen vermeintliche oder tatsächliche Vertragsverletzungen im Umweltbereich zu wehren. Das kann insbesondere für Chiles Bevölkerung Nachteile bringen. Sophia Boddenberg berichtet von dort.
Der Botschafter der Europäischen Union in Chile, León de la Torre, spricht in einer digitalen Gesprächsrunde Ende September über die Handelsbeziehungen mit Chile. Er wirbt darum, das Handelskapitel des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Chile zu modernisieren.
Wir sind uns als Partner einig darüber, dass der Freihandel das beste Instrument ist, um nachhaltige Entwicklung, die Schaffung von Arbeitsplätzen und Innovation zu fördern.
Seit der Annahme des Abkommens vor 17 Jahren hat sich der Handel mehr als verdoppelt. Chile exportiert fast ausschließlich Rohstoffe aus dem Bergbau und Agrarerzeugnisse in die EU, wie zum Beispiel Kupfer, Lithium, Zellstoff, Avocados, Blaubeeren, Wein, Nüsse und Lachs. Die EU hingegen liefert verarbeitete Produkte, Fahrzeuge, Flugzeuge, Medikamente und chemische Produkte. Lucia Sepúlveda ist Mitglied der Organisation Chile Mejor Sin TLC. Übersetzt bedeutet der Name, Chile geht es besser ohne Freihandelsabkommen. Denn der Vertrag verstärke die Abhängigkeit der chilenischen Wirtschaft vom Rohstoffexport.
Wir wollen keine koloniale Beziehung mit Europa. Dieses Abkommen erzeugt eine neokoloniale Beziehung. Die Europäische Union wird uns weiter verarbeitete Produkte, Maschinen und Autos liefern, während wir Rohstoffe exportieren.
Auch innerhalb Chiles sorgt diese Einseitigkeit für Probleme. Die wasserintensive Landwirtschaft verschärft Trockenperioden, Monokulturen und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gefährden die Biodiversität. Bergbauunternehmen leiten giftige Abwässer in die Flüsse und ins Meer. Sepúlveda nennt die Ausbeutung von Rohstoffen für den Export Extraktivismus.
Der Extraktivismus führt dazu, dass sich die Gemeinden verändern. Zum Beispiel werden für die industrielle Landwirtschaft Monokulturen angebaut. Alles, was produziert wird, ist für den Export. Damit verändert sich die ganze Region. Es müssen Straßen gebaut werden, Häfen. Alles wird auf den Export ausgerichtet, während gleichzeitig die Dorfgemeinschaften zerstört werden. Die traditionelle Landwirtschaft verschwindet.
Juana Calfunao ist Lonco, eine Art Oberhaupt der indigenen Mapuche-Gemeinde Juan Pailalef in der Araucania-Region. Sie setzt sich gegen Unternehmen ein, die im Territorium der Mapuche die Natur ausbeuten. Zwischen 2008 und 2020 wurden mehr als 22.000 Hektar Naturwald in Chile abgeholzt, die jetzt für die Land- und Forstwirtschaft genutzt werden. Ein großer Teil davon im Gebiet der Mapuche. Calfunau war schon mehrfach im Gefängnis, weil sie gegen den Bau einer privaten Straße in ihrer Gemeinde protestiert hat. 2015 sagte die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte ihr Schutzmaßnahmen zu, nachdem chilenische Polizisten ihre Familie verfolgt und belästigt hatten. Auch sie rechnet bei einem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Chile mit viel mehr Schaden als Nutzen.
Dieses Abkommen wird unsere Existenzgrundlagen zerstören. Unser Land, unsere Gemeinden, unsere Lebensart als Mapuche. Unser Hydrophil Monien wird zerstört. Das, was ihr Biodiversität nennt. Für uns ist das Medizin. All das Wissen, das unsere Vorfahren an uns weitergegeben haben. Sie haben uns beigebracht, die Natur zu beschützen und sie nicht zu verschmutzen.
Ein Drittel der Direktinvestitionen in Chile kommen aus der EU. Man findet sie im Energiesektor, im Bergbau und im Infrastruktursektor. Im geplanten Nachhaltigkeitskapitel des erneuerten Freihandelsabkommens unterwerfen sich die EU und Chile dem Pariser Klimaschutzabkommen und den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung. Und beide Parteien versprechen, die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation zu respektieren. Dazu gehört auch die Konvention 169 zum Schutz indigener Völker. Allerdings sieht das Nachhaltigkeitskapitel keinerlei Sanktionen vor, wenn dagegen verstoßen wird. Bei Konflikten soll lediglich ein Expertenpanel einberufen werden, um einen Empfehlungsbericht auszustellen. Ein schwaches Nachhaltigkeitskapitel ist unter EU-Parlamentariern und Umweltschützern auch einer der Hauptkritikpunkte an dem ähnlichen Mercosur-Abkommen, das die EU mit Argentinien, Paraguay, Uruguay und Brasilien schließen will, obwohl vor allem im Amazonas immer wieder die Wälder brennen. Judith Schönsteiner ist Direktorin des Zentrums für Menschenrechte der Universidad Diego Portales in Chiles Hauptstadt Santiago. Sie dokumentiert Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen in Chile. Sie berichtet von missachteten Arbeitnehmerrechten, von fehlendem Respekt für die Landansprüche indigener Völker und das Recht auf Wasser.
Die Kapitel zur Umwelt, Arbeitsrechten und so weiter, die es gibt, das sind normalerweise diese unverbindlichen Kapitel, vor allem die eben nicht justizierbar sind, also die man nicht einklagen kann. Ja? Und besonders kann sie niemand einklagen, der Opfer ist. Also das müsste der Staat übernehmen, diese Klage zu führen, und das wird meistens nicht gemacht.
Im Gegensatz dazu drängt die EU-Kommission darauf, den ausländischen Investoren einklagbare Rechte zu übertragen. Sie möchte dafür einen Investitionsgerichtshof einführen, den ausländische Konzerne anrufen können, falls neue Gesetze die Rahmenbedingungen verändern. Der Gerichtshof soll die bisher üblichen privaten internationalen Schiedsgerichte ersetzen. Allerdings stehen beide Systeme in der Kritik, denn sie ermöglichen transnationalen Konzernen, Staaten auf Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe zu verklagen, wenn sie ihre Gewinne durch politische Entscheidungen beeinträchtigt sehen. Doch die sind zu erwarten. Chile befindet sich im politischen Umbruch. Monatelange Proteste haben dazu geführt, dass im nächsten Jahr eine neue Verfassung ausgearbeitet wird, die stärker auf sozialen Ausgleich setzt als die jetzige, die unter dem Einfluss der Pinochet-Diktatur und radikal neoliberaler Wirtschaftsberater verabschiedet wurde. Gus van Harten ist Professor für Verwaltungsrecht an der York University und Experte in Investitionsrecht. Er meint, dass allein die Drohung einer Investorenklage dazu führen kann, dass Staaten weniger regulieren, beispielsweise im Umweltbereich.
Das wird normalerweise Regulatory Chill genannt. Aber ich bezeichne es als eine Umgestaltung des Staates. Der staatliche Regierungsapparat wird umgestaltet zugunsten der ausländischen Investoren und zum Nachteil all derjenigen, deren Interessen von denen der Investoren abweichen.
Aktivistinnen wie Sepúlveda kritisieren zusätzlich die mangelnde Transparenz der Handelsgespräche zwischen der chilenischen Regierung und der EU-Kommission, die kaum demokratische Teilhabe ermögliche. Im Januar 2021 geht die Modernisierung des Assoziierungsabkommens in die nächste Runde. Im April werden die Mitglieder der chilenischen Verfassungsversammlung gewählt, die anschließend ein Jahr Zeit haben, um eine neue Verfassung auszuarbeiten. EU-Botschafter De La Torre möchte die Freihandelsrunde so schnell wie möglich abschließen.
Wir möchten die Verhandlungen beenden, bevor ein sehr komplexer Wahlzyklus im Land beginnt, der es erschweren könnte, ein Abkommen wie dieses abzuschließen.
Denn die neue Verfassung und der Freihandelsvertrag wären womöglich nicht vereinbar. In Chile wird darüber diskutiert, natürliche Ressourcen wie Gas, Erze oder seltene Erden zu verstaatlichen. Auch wären schärfere Umweltgesetze fällig. Falls der erneuerte Freihandelsvertrag jedoch vorher steht, könnten europäische Investoren dann den chilenischen Staat verklagen.
Zumindest derzeit noch kein guter Deal für Chile. Das geplante Freihandelsabkommen mit der EU stellte ihn Sophia Boddenberg vor. Den ersten Lockdown im Frühjahr haben viele genutzt, um zu Hause mal richtig auszumisten und vielleicht auch Dinge zu verkaufen. Oft fällt es uns allerdings schwer, uns von Gegenständen zu trennen, selbst wenn wir sie kaum nutzen. Warum das so ist und wie viel Geld wert und verkaufsbereit in unseren Haushalten herumliegt, das hat Simon Schumacher recherchiert. Und er zeigt auch, warum uns manchmal etwas daran hindert, diesen Schatz zu heben.
Jasmin Rose steht in ihrem halbleeren Haus in Herne. In wenigen Tagen wird sie mit ihrem Lebensgefährten Pascal vom Ruhrgebiet nach Süddeutschland umziehen. Die beiden Musiklehrer haben vorher viele Dinge aussortiert und eine Verkaufsaktion gestartet, berichtet Jasmin.
Wir sind total strategisch und pragmatisch von Raum zu Raum, von Wand zu Wand gegangen. Einfach knallhart überall reingeguckt und geguckt, haben wir es im letzten Jahr angefasst oder nicht.
In deutschen Haushalten gibt es ungenutzte Gegenstände im Wert von durchschnittlich rund 1.300 Euro. Das konnte eine Studie des Wuppertal-Instituts zeigen. Die Experten wollten wissen, inwieweit wir bereit sind, mit Gebrauchtwaren zu handeln und was sich damit verdienen lässt. Für Verkäufe gibt es drei Hauptgründe, berichtet Studienleiter Henning Wilz.
Das erste war, ich hänge an dem Produkt und will nicht, dass es weggeworfen ist, kann es aber selber nicht mehr nutzen. Es gibt den Punkt, es ist defekt, ne, und vielleicht kann es jemand noch reparieren. Und der dritte Punkt ist, ich will Geld damit machen.
Beliebt sind dabei Bücher, CDs, DVDs oder Kleidung. Ganz so einfach sei es für manche Leute aber nicht, sich von Dingen zu trennen, weiß Jan Häuser. Er ist Professor für Sozialpsychologie an der Universität Gießen und nennt als wichtigen Grund für das Horten die Conservation of Resources Theory.
Die eben davon ausgeht, dass Menschen daran interessiert sind, Ressourcen anzulegen und dann Ressourcen auch beisammen zu halten, um für schlechte Zeiten gewappnet zu sein. Das ist ja vor 100 Jahren noch ein hochsinnvolles Vorgehen gewesen. Und dieser Impuls ist psychologisch noch da, aber überträgt sich sozusagen auf Dinge, für die das eigentlich nicht notwendig ist.
Jasmin und Pascal wiederum haben schnell gemerkt, bei einigen Sachen war es gar nicht sinnvoll, sie zu behalten.
Wir haben in der neuen Wohnung zum Beispiel keinen Garten. Da war dann so, ja gut, ich brauche keinen Rasensprenkler mehr, ne?
Das Interesse an Secondhand-Waren sei erst in den letzten 5 Jahren deutlich gestiegen, meint Henning Wilz. Der Umweltgedanke spiele nach den Studienergebnissen mehr bei den über 30-Jährigen eine Rolle. Jüngere Leute reize besonders der günstige Preis. Die Wuppertaler Forscher beobachten aber auch, es landen immer noch zu viele brauchbare Dinge im Müll. Sie empfehlen, verstärkt zu unseren belgischen Nachbarn zu schauen.
In jeder Stadt gibt es zum Beispiel einen Secondhand-Laden, der auch nicht so nach Rumpelkammer aussieht, sondern wirklich fast wie ein Kaufhaus. Und das ist da viel klarer geregelt, bis dahin, dass die halt auch politische Ziele gesetzt haben. Wie viel Kilo pro Kopf sollen denn bitte wiederverwendet werden? Sind da 7 Kilo? Da sind wir in Deutschland Jahre von entfernt.
Doch immerhin, knapp die Hälfte der von Wilz befragten Personen zeigte sich bereit, gebrauchte Waren zu kaufen. Und über 80% haben schon häufiger etwas verkauft. Jasmin und Pascal konnten so bisher um die 400 Euro einnehmen. Und sie vermissen kaum etwas.
Tatsächlich war es alles dieses so, oh, geil, wieder ein Teil weniger. Also bei der Kamera war es ganz kurz so ein, ach, ist ja schon schade, weil ich unbedingt mit einer Spiegelreflex anfangen wollte zu fotografieren. Und dann stand die jetzt ein Jahr hier im Schrank, weil ich absolut nicht dazu gekommen bin. Die ist jetzt in guten Händen bei jemandem, der sie wirklich gerade schön ausgiebig benutzt. Und komm, nimm mit.
Nimm mit. Und wie Sie sich einfacher trennen können von Ausgemistetem und wo und wie Sie Secondhand-Ware gut verkaufen können, das erfahren Sie am 31. Dezember 2020 in unserer Sendung Marktplatz ab 10.08 Uhr. Und Sie können in der Sendung wie üblich natürlich auch Ihre Fragen an die Expertinnen schicken. Schon einmal von Kolobusaffen gehört? Die fallen jedenfalls auf, denn deren Gesicht ist kontrastreich, teils weiß, teils schwarz gefärbt und bei manchen schmückt eine Art Poncho aus langen weißen Haaren das grauschwarze Rückenfell. Die Kolobusaffen leben in den hohen Bäumen des Kibale Nationalparks, der sich über weite Flächen im Westen Ugandas erstreckt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn unter dem ugandischen Diktator Idi Amin wurden die Wälder in den 70er Jahren gerodet. Heute ist die Region wieder aufgeforstet und ein Wildtierparadies. Und unter anderem mit Unterstützung der deutschen Organisation Prima Klima. Antje Diekans hat den Nationalpark besucht.
Früh am Morgen bricht im Kibale Nationalpark in Uganda ein Team auf. 5 Männer in grün gefleckten Uniformen. Sie haben viel Elektronik im Gepäck. Die soll bei der Mission des Tages helfen. Der Wald wird vermessen.
Jedes Mal schaut man sich bei den Bäumen mehrere Eigenschaften an. Zum Beispiel den Durchmesser, die Ausmaße der Krone und die Höhe.
Richard Kigenyi arbeitet für die Wildschutzbehörde in Uganda. Weil der Wald ein Lebensraum für unterschiedliche Tierarten ist, fällt er auch in seinen Zuständigkeitsbereich.
Der Kibale Nationalpark ist so wichtig, weil es hier viele wildlebende Tiere gibt, vor allem Schimpansen. Dann haben wir Waldelefanten, außerdem viele Vogelarten.
Die Schimpansen sind an manchen Stellen im Wald aus der Ferne zu hören. Etwa 1500 leben hier. Das ist die größte Population weltweit. Auch verschiedene Arten der Kolobusaffen gibt es und Paviane. Ein Wildtierparadies, das noch vor einigen Jahrzehnten fast komplett zerstört war. Unter dem ugandischen Machthaber Idi Amin wurden die Wälder in den 70er Jahren gerodet.
Er sah sie als Unterschlupf für Rebellen an. Er dachte, alle, die ihm übel gesonnen waren, würden sich im Wald verstecken. Also vergab er das Land an Dorfgemeinschaften, die sich hier niedergelassen haben.
Seit Anfang der 90er Jahre wird wieder aufgeforstet. Ugandas Regierung konnte das nicht allein finanzieren, meint Richard Kigenyi.
Leider hatten wir dafür nicht genug Mittel. Also haben wir uns nach Partnern umgesehen, die uns beim Bau des Schutzgebiets unterstützen.
Unter anderem fördert Prima Klima aus Deutschland das Projekt. Die Organisation sammelt Spendengelder von Menschen ein, die zum Beispiel den CO2-Ausstoß von Flugreisen ausgleichen wollen. In Uganda haben diese Gelder nach Angaben von Prima Klima bisher dazu beigetragen, dass mehr als 200.000 Tonnen Kohlendioxid gebunden wurden. Das entspricht in etwa dem jährlichen CO2-Ausstoß von 20.000 Deutschen. Alle 3 Jahre wird überprüft, wie stark der Wald gewachsen ist. Das Team hat ein Lasermessgerät ausgepackt. Hilary Agaba ist der Spezialist für das Festhalten der Daten. Er klappt ein Laptop auf und trägt alles in Tabellen ein. Um sicher zu gehen, wird gleich mehrfach gemessen, erklärt er. Dieser Baum ist genau 1,79 Meter hoch. Der Wald umfasst inzwischen mehr als 4000 Hektar. Direkt neben ihm fangen allerdings schon die ersten Siedlungen an. Kinder spielen auf einem Dorfplatz mit einem großen Baum in der Mitte. Es ist Mittagszeit. Die Eltern und Großeltern sitzen vor den Häusern im Schatten. Die Älteren von ihnen haben die Zeit noch erlebt, als der Wald kein Wald, sondern Farmland war. Sie hatten dort ihre Heimat und wurden umgesiedelt. Viele waren mit diesem Umzug gar nicht einverstanden, so wie die 87-jährige Rosemary Tibengana.
Wie hätte ich glücklich sein können, als wir damals aus unserem Dorf vertrieben wurden? Es war nicht fair. Jetzt haben wir keine großen Ernten mehr, denn die Felder sind hier viel kleiner.
Einige bekamen finanzielle Entschädigungen, fühlen sich aber um ihr Land betrogen. Zum Projekt gehört es darum, auch die Dorfbewohner einzubinden. Viele arbeiten inzwischen im Park, helfen dabei, die Bäume zu pflegen und zu schützen. Ihre Ausbildung wird zum Teil durch Spendengelder getragen. Gleichzeitig wird die Infrastruktur in den Dörfern ausgebaut, sagt Richard Kigenyi.
50% of this money
50% der Spendengelder gehen an die Gemeinschaften. So profitieren auch sie von dem Geld für CO2-Einsparungen.
Die Menschen haben der Natur wieder Platz gemacht. Der Kibale-Nationalpark ist eine grüne Lunge in Uganda, in der Schimpansen sich ihre Schlafnester in den inzwischen wieder hohen Bäumen bauen.
Die Menschen vor Ort beteiligen, das steigert auch in Deutschland die Akzeptanz, zum Beispiel von Windparks. Antje Diekans berichtete aus Uganda.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Jedes Jahr landen in Deutschland ca. 20 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Gut ein Sechstel davon sind Backwaren. Wie Brot länger frisch und lecker bleibt, Peter Dickmeier mit dem Verbrauchertipp.
Bei vielen Bäckern und besonders im Supermarkt bekommt man Brot in einer Plastikverpackung. Raphael Kraus, Geschäftsführer der Brotmanufaktur Kraus, rät dazu, es da besser nicht drin zu lassen.
Plastiktüte ist eigentlich das Schlechteste, ist der Worst Case. Weil bei einer Plastiktüte kann die Feuchtigkeit nicht entweichen und ich habe irgendwo eine Staufeuchtigkeit da drin. Klar, wenn Feuchtigkeit nicht entweichen kann, bleibt es länger saftig. Aber meine Kruste ist eben auch schneller weg, beziehungsweise eigentlich sofort weg. Es dauert nur ein paar Stunden, dann ist die Kruste weg und dann habe ich eben irgendwann das Schimmelproblem.
Und verschimmeltes Brot sollte immer komplett entsorgt werden, denn das Myzel reicht viel weiter, als man es sehen kann. Ist es denn möglich, sein Brot im Kühlschrank frisch zu halten?
Auf gar keinen Fall. Es ist ja so, ich binde beim Backen quasi Wasser, was vorher im Teig war, im Brot. Und ab dem Moment, wo ich das Brot aus dem Ofen hole, geht es rückwärts. Also da gibt die Stärke immer mehr Wasser ab. Und das nennt man Retrogradation der Stärke. Und diese Retrogradation ist am geringsten bei plus 36 Grad. Also brauche ich nicht lange rechnen, Kühlschrank ist nicht gut.
Und wie bewahrt jemand, der sich beruflich mit Backwaren auskennt, sein Brot zu Hause auf?
Also ich persönlich lasse mein Brot einfach, also immer grundsätzlich ungeschnitten, bleibt es am längsten frisch. Und ich lasse es einfach auf der Schnittkante am Holzbrett stehen. So dass es wirklich dann die Anschnittkante quasi mit dem Holzbrett in Kontakt ist.
Man kann Brot aber auch in einer Brotbox oder einem Brottopf, ähnlich einem Römertopf, aufbewahren. Den gibt es klassisch aus Ton, aber auch aus Holz oder Kunststoff.
Wichtig dabei ist eben, ich muss das Ding regelmäßig desinfizieren. Sei es thermisch mit kochendem Wasser oder eben chemisch mit Alkohol. Weil die Sporen sind nun mal im Mehl. Und wenn ich den nie auskoche, dann habe ich relativ schnell ein Schimmelproblem.
Entgegen der landläufigen Meinung ist Essig kein geeignetes Mittel zur Schimmelprävention. Wie lange man ein Brot aufbewahrt, hängt natürlich von der Menge an Brot und der Größe des Haushalts ab. Weshalb die Frage, die man sich stellen sollte, eher lauten muss, für wie viele Tage sollte man Brot einkaufen?
Jetzt ein reines Roggenbrot kann ich schon 3-4 Tage essen. Ich persönlich bin immer ein Freund davon, kleine Mengen zu kaufen und die halt stets frisch zu haben. Das ist aber einfach mein maximaler Qualitätsgedanke.
Denn besser als am ersten Tag ist Brot nie. Aber nicht nur die Qualität des Geschmacks, sondern auch die Haltbarkeit eines Brotes entscheidet sich bereits in der Backstube.
Wenn ich einen guten Sauerteig habe. Auch da wieder Frische und der Sauerteig, die Säure, hemmt das Schimmelwachstum. Sprich, wenn ich einen guten Sauerteig habe, ordentlich Sauerteig auch drin habe, dann werde ich kein Schimmelproblem kriegen.
Für die Güte eines Sauerteigs ist die sogenannte Teigruhe entscheidend. Das bedeutet, dass man dem Teig Zeit gibt, um verschiedene enzymatische Prozesse in Gang zu setzen. In der Brotmanufaktur Kraus wird der Sauerteig immer schon am Vortag angesetzt, damit er über Nacht ruhen kann. Wie es der Bäcker Ihres Vertrauens handhabt, sollten Sie ihn am besten selber fragen.
Der Verbrauchertipp von Peter Dickmeier. Bei den Brexit-Verhandlungen wird derzeit angeblich über jeden Hering, jede Makrele einzeln gerungen. Den aktuellen Stand des Verhandlungsdramas hören Sie um 12.10 Uhr. Ich empfehle Ihnen noch unsere Webseiten zum Nachhören. Ruhige Festtage wünscht Jule Reimer.